Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Alles neu macht der Mai. Radio Dreieckland versucht es im Moment schon Mitte Februar zum heutigen Dienstagsinfo. Dazu herzlich willkommen. Wir sind, das ist hoffentlich bekannt, kritisierbar. Per Telefon, auf Redaktionssitzung, auf Mitgliederversammlung und, wenn es denn sein muss, auch mal zwischendurch zwischen Küchentisch und Tresen. Und manchmal reagieren wir sogar auf Kritik, so heute, wo wir versuchen werden, die nächsten, grob 55 Minuten etwas übersichtlicher als sonst zu gestalten. Das wird in Form von Zwischenmoderationen geschehen und dadurch, dass wir die Schwerpunkte der Sendung anfangs, also jetzt gleich, schon als Kurzmeldung zusammenfassen. Voilà.
Schluss mit dem Abtreibungstourismus. Die Stadt Freiburg wird aufgefordert, vor Ort Möglichkeiten zu schaffen, um ambulante Schwangerschaftsabbrüche zu ermöglichen. So die Forderungen, die heute auf einer Pressekonferenz im Freiburger Frauenhaus erhoben wurden.
Jahrelanger Zankapfel, heute im Freiburger Gemeinderat, das Kongresszentrum. In diesen Minuten wird wohl der Baubeschluss fallen für das größte Bauwerk in Freiburgs Geschichte. Hand in Hand mit einem Beschluss zur Bebauung des Freiburger Rieselfeldes. Gibt's immer noch Chancen, zumindest den Mammutklotz am Bahnhof zu verhindern? Ein kurzes Gespräch mit Erwin Czaczynski von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum.
Flüchtlinge in der Golfregion. In der Golfregion gibt es inzwischen mehrere Millionen Menschen, die vor dem Krieg auf der Flucht sind. Was passiert mit diesen Leuten? Wie reagieren die Regierungen in den betroffenen Anrainerstaaten des Irak und die, welche diesen Krieg finanzieren, wie zum Beispiel die Bundesregierung?
Republikaner, Deutsche Volksunion oder andere Nazi-Organisationen sind, verfolgt man die Schlagzeilen der Tageszeitung, weg vom Fenster. Dass dem keineswegs so ist, war vergangenes Wochenende in Passau zu erfahren. Dort rotteten sich die Mitglieder der rechtsradikalen DVU zu alljährlicher Versammlung zusammen. Im örtlichen Jugendzentrum ein Treffen bayerischer Antifa-Gruppen, die insbesondere zu der Frage auseinander sich setzten, wieso Deutsche Volksunion und Konsorten immer noch recht erfolgreich Mitglieder rekrutieren können und wie ein Widerstand effektiviert werden kann.
Klaus von Trotha, neuer baden-württembergischer Wissenschaftsminister und Vater des zukünftigen novellierten Landesmediengesetzes. Klaus von Trotha, eine existenzielle Herausforderung für Meinungsvielfalt im Äther und natürlich damit auch für Radio Dreieckland.
Der erhoffte wirtschaftliche Erfolg wurde die Annexion der DDR nicht gerade. Die momentan vorgelegten Konzepte wirken alle etwas überstürzt und wenig plausibel. Und die marxistischen Systemkritiker haben Grund, ihre Prognosen für richtig zu halten. Die Wirtschaft in den 5 neuen Bundesländern liegt, das muss die Regierung Kohl wohl zugeben, am Boden.
Und wirklich kürzere Beiträge gibt es dann natürlich auch, und zwar zu folgenden Themen. Mitgliederversammlung von Radio Dreieckland am morgigen Mittwoch, Haussuche der Grauen Panther in Freiburg, Erklärung Freiburger Jugendfreizeitstätten zum Golfkrieg, Erfolg französischer Atomgegner und Gegnerin im Loiretal und schließlich der zweite Freilandversuch von Gentechnikern an Petunien in Köln.
Morgen Abend 20 Uhr in der Fabrik in Freiburg, Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Radio Dreieckland. Langweilig? Formalkram? Irgendwas mit Entlastung des Vorstands und Neuwahlen und Pipapo? Bleibt Frau und Mann da besser zu Hause oder lenkt die Schritte ins Kino? Nein, möchten wir euch zurufen. Hakt den Freundeskreis Radio Dreieckland nicht unter deutschem Verein im Allgemeinen ab. Schließlich ist Radio Dreieckland nur so stark und auch gut, wie die Menschen, die es tragen, unterstützen, kritisieren und zu den Mitgliedsversammlungen und Hörerinnenversammlungen kommen. Radio Dreieckland ist darauf angewiesen, dass ihr euch um die Radioangelegenheiten kümmert. Und dazu wird morgen Abend nach unserem Wunsch reichlich Gelegenheit sein. Zum Beispiel, wenn es um die Fragen des gegenwärtigen Programms mit allen Vorteilen und Mängeln geht. Oder der Punkt, wie können wir gegen den medienpolitischen Garaus ankämpfen, den uns die CDU und ihr neuer Wissenschaftsminister Klaus von Trotha bereiten wird. Wird ist noch eine andere Frage. Also nochmals, die ganz herzliche Einladung zur morgigen Mitgliederversammlung vom Freundeskreis Radio Dreieckland. Um 20 Uhr in der Fabrik in Freiburg in der Habsburger Straße 9.
Der gemeinnützige Seniorenschutzbund Graue Panther plant seit längerem in Freiburg ein ungewöhnliches Projekt. Eine Wohngemeinschaft von Alten und Jungen. nicht mehr auf professionelle Pflegekräfte angewiesen zu sein, einen gemeinsamen Wohn- und Treffpunkt zu haben und aus der Erfahrung älterer zu lernen. Das sind unter anderem die Ziele von 7 Grauen Panthern, die beschlossen haben, zusammenzuziehen. Auch sind sie noch offen für weitere Interessierte. Das bisher größte Problem ist allerdings, ein passendes Angebot zu finden. Wer ein Haus mit Wohngruppen und Büroräumen zu vermieten hat oder auch zu verschenken oder verkaufen hat, der möge sich deswegen an Marga Höfgen, Bürgerwehrstraße 31, Telefonnummer 78237, ich wiederhole es nochmal, Marga Höfgen, Bürgerwehrstraße 31, Telefonnummer 78237, wenden. Angebote und Interesse sind stark erwünscht.
Vor zahlreichen Kinder- und Jugendtreffpunkten in der Stadt Freiburg hängen mittlerweile Spruchbänder und Plakate gegen den Krieg am Golf. Jetzt meldeten sich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Einrichtungen zu Wort. Der Koordinationskreis der Freiburger Jugendfreizeitstätten verabschiedete am 30. Januar einstimmig eine Erklärung gegen den Krieg am Golf, die wir im Folgenden auszugsweise dokumentieren. Da heißt es, wir verurteilen jeden Krieg. Mitschuld an der kriegerischen Zuspitzung dieser Konflikte haben die Industrienationen. Auch bei Kindern und Jugendlichen in Freiburg hat sich der Krieg bereits im Alltag niedergeschlagen. Kinder spielen Krieg, Jugendliche fürchten sich vor der Zukunft, arabische Jugendliche geraten in inneren Zwiespalt. In Kinder- und Jugendeinrichtungen arbeiten wir täglich an Konflikten zwischen einzelnen Cliquen, verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Kulturkreisen. Dabei wirken wir darauf hin, Konflikte zu entschärfen oder zu lösen, bevor es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Die menschenverachtende Logik der Kriegsgewinner und die der militärischen Eskalation darf nicht zum Vorbild für Kinder und Jugendliche werden. Wir rufen deshalb alle Jugendlichen dazu auf, den Kriegsdienst zu verweigern. Wir werden sie dabei unterstützen. In unserer pädagogischen Arbeit werden wir besonders darauf achten, dass die Folgen eines jeden Krieges kritisch beleuchtet werden.
Seit Jahren schwelt in Frankreich der Streit um das Staudammprojekt an der Loire. Der Hintergrund: die französischen Atomkraftwerksbetreiber haben allsommerlich ihre Schwierigkeiten, der Loire genügend Kühlwasser für ihre Reaktoren abzutrotzen. Eine Problematik, die die französischen Technokraten durch den Bau eines riesigen Staudammes beheben wollen. Was dann aber auch die Vernichtung der Auenlandschaften im Loiretal zur Folge hätte. Eine Landschaft, die in dieser Ausdehnung zu den Einzigartigkeiten Europas gehört. Dies jedoch, darüber haben wir hier schon des Öfteren berichtet, ist den französischen Energieaposteln recht unwichtig. Ganz im Gegensatz zu den Prioritäten der Umweltschützer. Sie wollen mit dem Komitee SOS Loire Vivante und den monatelangen Bauplatzbesetzungen die Vernichtung der letzten Wildnis Europas verhindern. Denn neben dem bekanntesten Projekt in Serre-de-la-Fare ist noch eine ganze Reihe anderer Projekte vorgesehen, mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Teilweise soll Wasser für die Beregnungsanlagen industrieller Landwirtschaft gewonnen werden. Nun scheinen die Proteste der Umweltschützer und Schützerinnen zumindest in Serre-de-la-Fare erfolgreich zu sein. Die Staudamm-Protagonisten hatten sich nämlich einen Formfehler geleistet. Sie hatten, um von vornherein freie Hand zu haben, das Projekt als gemeinnützig zu deklarieren versucht, bereits im Februar 1988 von den lokalen Behörden. Dieser Tage nun wurde die Klage der Umweltschützer und Schützerinnen recht gegeben. Zuständig hierfür ist nämlich allein der in Paris ansässige Staatsrat. Von dort scheinen die Umweltschutzgruppen eher Unterstützung erwarten zu können, alles andere sei politischer Selbstmord. Hierzu Edith Wenger vom Umweltverband WWF Frankreich.
Von Seite unserer Umweltminister haben wir nicht so viel Angst, weil wir wissen, dass er mehr oder weniger wie uns denkt. Und er wird wahrscheinlich sich dagegen ausdrücken.
Für die Bauplatzbesetzer und diejenigen, die sich auf den Klageweg begeben haben, trotz der weiteren noch ausstehenden Projekte ein wichtiger Etappensieg.
Das ist ein ganz wichtiger Schritt, das ist ein psychologischer Sieg schon. Und wir hoffen, dass wir werden die 3 nächsten Staustufen gewinnen. Und das ist Serre-de-la-Fare, das ist das zweite Urteil schon. Der gibt eine positive Antwort für die Naturschützer. Und das freut uns natürlich sehr.
Für
Für die Betonien Freiheit schrien wir im letzten Jahr, an dem Tag, als zum ersten Mal legal in der Bundesrepublik gentechnisch veränderte Organismen, halt die Betonien, freigesetzt wurden. Im Sommer dann, letzten Jahres, geschah das Unerwartete. Es kam zu einem nicht vorhersehbaren Farbenchaos. So meinte Katrin Gruber von den Grünen zum Beispiel, zum Glück wurden nur Petunien freigesetzt. Und jetzt in diesem Jahr mit einer neuen Sicherheitsphilosophie, die Wissenschaftler wissen nichts, jetzt müssen die es recht weiter herumprobieren, weiter freisetzen, weiterhin Petunien auspflanzen und damit weiterhin die Lokomotivfunktion übernehmen für Freisetzungen aller Art. So, und heute fand nun in Köln die öffentliche Anhörung zur zweiten Petunienfreisetzung statt. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Namen vergessen. Gregor Born von den Bürgerinnen beobachten Petunien. Du warst dabei. Was hast du denn heute erlebt? Erzähl mal kurz.
Ja, wir sind also auf die Bühne gegangen und haben, bevor der Versammlungsleiter überhaupt die Veranstaltung eröffnen konnte, zwei große Transparente entrollt mit der Aufschrift: Wer Petunien sät, wird Widerstand ernten. Das eine und das andere eben Transparent zu uns, Bürgerinnen beobachten Petunien. Mhm. Und wir haben dann angefangen zu begründen, warum wir gegen das Anhörungsverfahren per se sind. Wir haben einige Redebeiträge zum Gentech-Gesetz, zur Gentechnik allgemein verlesen und sind dann nach einiger Zeit, erstmal hat man uns relativ ins Leere laufen lassen, hat das ganze nette bunte Spielchen angeguckt, bis dann der Versammlungsleiter Herr Wichmann vom Bundesgesundheitsamt ein wenig ungeduldig wurde und uns das Mikro wegnahm. Oder vielmehr den Saft wegnahm. Ja, willst du was zwischenfragen?
Also quasi, ihr wolltet die Sitzung sprengen, habt es aber nicht geschafft. Wie ging es denn weiter im Endeffekt?
Im Endeffekt ging es dann so weiter, dass er angedroht hat, nach dreimaliger Androhung uns zu räumen, hat er dann gesagt, er hätte jetzt die Polizei verständigt und wir haben uns daraufhin dann von der Bühne begeben und sind mit ungefähr 25 Leuten ausgezogen. Die Anhörung hat dann angefangen stattzufinden und wir sind zu einem ganz kleinen Teil als Beobachterin wiederum reingegangen in den...
Mhm. Dann noch eine Frage zur jetzt noch laufenden Anhörung. Wie ist denn die Stimmung im Saal selber? Inwieweit werden die Experten von euch, Ulrike Riedel, Beate Zapeser, ernst genommen und gehört?
Also sie werden auf jeden Fall gehört und es geht allerdings im Moment noch immer sehr wenig um fachliche, direkte Einwendungen, sondern mehr um die sehr starken formalen Mängel, die da stattgefunden haben im Verfahren. Und insofern wird vor allem, hat Ulrike Riedel ein gewichtiges Wort mitzureden und die wird auch gehört, wird auch berücksichtigt, was sie sagt. Es ist allerdings so, dass der Versammlungsleiter in keiner Weise von seiner Tagesordnung abgehen will und will die formalen Mängel erst am Ende des Verfahrens behandeln. Wo wir aber nicht mit einer Meinung sind, weil wir meinen, wenn ein Antrag schlecht, unvollständig und zum Teil in Englisch ist, kann man darüber überhaupt nicht verhandeln. Wir haben deswegen den Antrag gestellt, das Anhörungsverfahren auszusetzen und neu auszuschreiben.
Was würde heißen, wenn ihr damit Erfolg habt, dass die Betonien in diesem Jahr nicht mehr freigesetzt werden können?
Wahrscheinlich, ja.
Gut. Wir hören, glaube ich, morgen oder nächsten Tag mehr davon. Erstmal Dankeschön, Gregor.
Eine der wenigen Politiker, in die durch den Anschluss der DDR auch hier etwas Bewegung gekommen ist, ist die Frage der Schwangerschaftsabbrüche. Ministerin Bergmann-Pohl plädierte erst heute wieder entgegen ihrer eigenen christdemokratischen Partei gegen die Übernahme des bundesdeutschen Modells auf Gesamtdeutschland. Und auch Freiburger Frauen schließen sich derzeit wieder zusammen im Kampf um die Möglichkeit, über ihren Schwangerschaft und ihren Schwangerschaftsabbruch selbst zu bestimmen.
Schluss mit dem Abtreibungstourismus. Wir fordern die Stadt Freiburg dazu auf, vor Ort eine Möglichkeit zur Vornahme von legalen ambulanten Schwangerschaftsabbrüchen zu schaffen. Auftakt zur Durchsetzung dieser Forderung war heute Vormittag eine Pressekonferenz im Frauenhaus in Freiburg. Eingeladen hatte ein Aktionsbündnis von Frauengruppen aus der Stadt, die Frauengruppe gegen den Paragraph 218, das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Gemeinderätinnen von SPD, Grünen, Linker Liste sowie eine der Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg. Anlass ihrer gemeinsamen Erklärung: In Freiburg ist es für Frauen nach wie vor schier unmöglich, einen ganz legalen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Hat eine Frau die verschiedenen Stufen der sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatung durchlaufen und eine Indikation zum Schwangerschaftsabbruch erhalten, so stößt sie bei der Suche nach einer Stelle, wo sie den Eingriff in Freiburg vornehmen lassen kann, auf verschlossene Türen. Laut den Bestimmungen, die das Land Baden-Württemberg zur Ausführung der Regelung des § 218 erließ, darf im Ländle einen Schwangerschaftsabbruch nur in einem Krankenhaus vorgenommen werden. Ambulante Einrichtungen wie in anderen Bundesländern sind nicht vorgesehen. Da vor Ort die meisten Krankenhäuser sich in kirchlicher Trägerschaft befinden oder wie die Uniklinik direkt dem Land unterstehen, findet Frau aber keinen Krankenhausplatz. Nach einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts sehen sich deshalb 60% der baden-württembergischen Frauen gezwungen, einen Schwangerschaftsabbruch in einem anderen Bundesland vornehmen zu lassen, die Strapazen und gesundheitlichen Risiken einer weiten Fahrt auf sich zu nehmen. Um diese unerträgliche Situation zu beenden, startete die Frauengruppe gegen den Paragraph 218 ihre Kampagne, ohne allerdings ihr Ziel, die Streichung des Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch damit aus dem Auge zu verlieren. Christina Klemp, von der Frauengruppe gegen den Paragraph 218.
Also die bleibt natürlich, die Forderung zur ersatzlosen Streichung des 218. Das ist so, dass man daran auch klarstellen kann, an dem Problem, dass egal welche strafrechtliche Regelung wir haben, also ob das jetzt 218 ist oder Fristenregelung oder dritter Weg, auf alle Fälle bleibt, also an dieser Situation, an der konkreten Situation in Freiburg für die Freiburgerinnen verändert sich überhaupt nichts. So, das wäre nur verändert, wenn wir keinen Strafparagrafen mehr hätten. So, dann könnte jeder Frauenarzt oder jede Frauenärztin ihre Abbrüche machen. Und ja, und wir fordern das jetzt, weil es uns natürlich auch schon um die konkrete Situation von Frauen geht. Also, dass jede Frau an ihrem Wohnort ambulant und auf schonende Art einen Abbruch bekommt.
Zur Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Freiburg hatte die grüne Gemeinderatsfraktion bereits im Januar diesen Jahres eine Anfrage an die Stadt Freiburg gerichtet, die, so die Auskunft heute Vormittag, auch tatsächlich in Bearbeitung sei. Rita Grieshaber, grüne Gemeinderätin, führte dazu aus.
Und die Anfrage konkret war, welche Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch bestehen nach Kenntnis der Verwaltung in Freiburg und wie sehen deren Rahmenbedingungen aus, aufgrund welcher Indikationen werden Abbrüche vorgenommen, wer entscheidet darüber, welche medizinischen Methoden werden angewandt, wie beurteilt die Stadt den Abtreibungsterrorismus nach Hessen und anderswo und wie beurteilt die Verwaltung die Notwendigkeit, eine Möglichkeit zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen im Sinne des 218 in Freiburg einzurichten und welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, etwa durch Verhandlungen mit Freiburger Einrichtungen Belegbetten für Schwangerschaftsabbrüche zur Verfügung zu stellen. Ich denke, wenn ich da konkrete Antworten drauf habe, ist es sehr viel leichter, eine Anfrage, einen Beschluss im Gemeinderat einzubringen.
Aber nicht nur bei der Stadtverwaltung wurde nachgefragt. Auch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, von denen sich einige positiv zu den Forderungen äußerten, sowie Kliniken wurden angesprochen. Petra Ochsenfahrt, selbst beschäftigt in der Uniklinik und SPD-Gemeinderätin, zum Verhalten der Kliniken.
Die Anfrage der Paragraph 218 Frauen lief dahin, also in der Uniklinik lief dahin, dass die gesagt haben, sie wären also nur für Forschung und Lehre, aber nicht auch für solei Belegbetten, die sie zur Verfügung stellen, zuständig. Das müsste man, denke ich, prüfen, inwieweit man eigentlich auch die Uniklinik dann in die Verpflichtung nehmen kann. Schwierig wird es mit Sicherheit mit den anderen Einrichtungen hier, wie zum Beispiel die Heger-Klinik oder auch das Diakonie-Krankenhaus. Aber ich denke, wir sollten also alle Möglichkeiten ausschöpfen, auch vielleicht auch mit der Umlandgemeinde oder beziehungsweise mit Emding, die ein eigenes Krankenhaus haben. Da sollte man eigentlich auch noch sprechen. Und ich denke, dass wir dann, wenn wir diese Hintergrundinformationen haben, auch dann gemeinsam mit den Grünen und auch vielleicht mit der FDP zusammen einen Antrag im Gemeinderat stellen.
Ist es denn mehrheitsfähig bei euch?
Bei uns ist es mehrheitsfähig, ja.
Ihr habt's gehört, liebe Hörerinnen. Der Antrag ist mehrheitsfähig bei der SPD-Gemeinderatsfraktion. Wir werden Sie daran erinnern müssen. Selbst allerdings, wenn der Gemeinderat mehrheitlich beschließt, in Freiburg ambulante Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch einzurichten, bleibt noch ein harter Brocken zu bewältigen, um diesen Beschluss auch Wirklichkeit werden zu lassen. Denn da es in Freiburg kein städtisches Krankenhaus gibt, hat ein Gemeinderatsbeschluss zunächst keinen direkten Einfluss darauf, dass sich auch eine der hiesigen Kliniken bereit erklärt, entsprechende Belegbetten für Schwangerschaftsabbrüche zur Verfügung zu stellen bzw. selbst Abbrüche vorzunehmen. Es wird also noch einigen Druck vonnöten sein. Und um den zu entwickeln, hier noch ein aktueller Veranstaltungshinweis. Am 25.02.91, das ist, glaube ich, der kommende Montag, findet um 20 Uhr im Bürgerhaus am Seepark eine Informationsveranstaltung zur Einrichtung einer ambulanten Abtreibungsmöglichkeit statt. Dort spricht unter anderem eine Ärztin aus dem Pro Familia Zentrum Kassel, dann Brigitte Darms von der Pro Familia hier aus Freiburg und Regina Schaber, die die juristische Situation beleuchten wird.
Heute fällt bzw. fiel im Freiburg-Gemeinderat die Entscheidung für den Bau des Kongresszentrums und für die Bebauung des Rieselfeldes. Die Stimmung in Verwaltung und Parlament der Kommune schien schon vornherein so klar, dass die Demokratie sich gestern noch einmal in ihrem schönsten Kleidchen zeigen durfte und das tun, was sie nun mal am liebsten tut, sich selbst beschwören. Also munter den alten Fetzen in den kalten Wind gehalten, vielleicht wärmst wenigstens das Herz. So ähnlich mag wohl BZ-Lokalredakteur Rüskamp gedacht haben, als er gestern schon die schon sichere Entscheidung von heute kommentierte. Gewiss sei das politische Konzept von OB Böhme, Industrie und Handwerk richtig. Gewiss seien die Argumente der Gegner und Gegnerin so unfair wie haltlos. Aber dennoch, sie hätten mehr gehört werden müssen. Auch ohne deswegen gleich etwas anderes zu entscheiden. Sein Rezept eines offenen Meinungsbildungsprozesses innerhalb des Gemeinwesens klingt zwar so weltfremd wie die Diskursethik der modernen Soziologie und so überheblich wie die fortschrittliche Jugenddebatte in den 80ern. Mit den Bürgern soll geredet werden, nicht über sie. So wie man auch das harmlose Gebrabbel des Kleinkindes honorieren soll, weil nur daraus später einmal die richtige Sprache der Eltern sich entwickeln kann. Die Absicht ist klar, Bürgerinnenbeteiligung als bloße Krücke, um der angeschlagenen Legitimation zum Weiterhumpeln zu verhelfen. Nur einer kapiert es nicht, Oberbürgermeister Böhme. Warum, fragt sich die Stadt heute in ihrer Presseerklärung zurecht. Hat sie doch in der Architektenkammer, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, dem Wirtschafts- und Verkehrsausschuss und den Wirtschaftsverbänden breite Zustimmung. Entspricht das Projekt doch, bis auf publiken Unterschied von fast 50 Millionen D-Mark, unbeirrbar den alten Fortschrittskonzepten von Stadt und eben diesen politischen Einflussgrößen. Trotzdem müsste Rüskamp antworten. Dass daran nicht gerüttelt werden soll, hat die Badische Zeitung ja auch hinreichend unterstrichen. Aber der Makel, er will doch nur, dass die Stadt endgültig befreit wird von der Forderung, diese Entscheidung basisdemokratisch überprüfen zu lassen. Und so etwas geht eben in der Moderne nur über einen offenen Meinungsbildungsprozess. Und wer wessen Meinung da bilden soll, Entschuldigung, das ist ja von vornherein klar. Aber da ist der joviale Patriarch Böhme wohl nicht modern genug dazu, fast schon wieder sympathisch. Der chronistischen Vollständigkeit halber jetzt noch ein paar Originaltöne und ein kurzer Bericht aus der Prunksitzung des Freiburger Gemeinderats heute.
Ja, trotz aller Strittigkeiten, in einem Punkt sind sich wohl alle pro oder contra KTS einig, nämlich in dem Punkt, dass das wohl wirklich das Thema Nummer 1 heute im Gemeinderat und auch eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Thema dieses Jahres ist, das hier in Freiburg, über das in Freiburg hier entschieden werden wird und soll und kann heute. Entsprechend voll war es dann auch im Kommunalparlament jetzt, oder ist es wohl auch im Moment noch. Es kam sogar ein Wandschmuck plötzlich von der Decke herabgesegelt oder entrollt oder sowas, auf dem dann zu lesen war AJZ, also Autonomes Jugendzentrum statt KTS, sprich Kongresszentrum, worauf natürlich sofort grün gekleidete Herren namens Polizisten eben hier eingriffen und für Ordnung sorgen wollten, aber das Plakat durfte dann trotzdem hängen bleiben. Trotzdem, trotz dieser Wichtigkeiten haben natürlich die Volksvertreter und Vertreterinnen die ausgelatschten Pfade der letzten Wochen und Jahre natürlich nicht verlassen. Die CDU hat zu hören gegeben, dass sie natürlich schon viel früher für die KTS gewesen wären, nicht erst jetzt. Die SPD war vielleicht dann noch die Partei, die am ehesten vielleicht für den einen oder die andere für eine Überraschung gesorgt hat. Die sind nämlich mehrheitlich gegen die jetzige Form von der KTS eben eingestellt und wollen mehrheitlich einen Bürgerentscheid initiieren. Das ist möglich, dass auch eben der Gemeinderat direkt sich dazu ausspricht, dass eben ein Bürgerentscheid nochmal in die Wege geleitet wird. Das wäre auch juristisch unstrittig, dass es möglich ist. Das kann die SPD allerdings auch relativ locker so sagen, denn sie ist sich wohl sehr sicher, dass die Mehrheit für die KTS steht. Das heißt, ein Bruch mit dem gerade von dir, Jörg, sogenannten Patriarch, also mit ihrem Oberchef, Herrn Böhme, der ja auch von der SPD ist, der ist zu verhindern, da eben die Mehrheit relativ sicher ist. Gegenüber den Wählern und Wählerinnen macht sich natürlich jetzt eine Mehrheit bei der SPD gegen die KTS oder beziehungsweise für einen neuen Bürger- und Bürgerinnenentscheid relativ gut. Es klingt nach Bürgernähe und so weiter. Trotzdem ist wohl anzunehmen, obwohl ich vorher gegangen bin, bevor letztendlich dann wirklich die Hände gehoben wurden, dass so jetzt diese Minuten gerade die Entscheidung für die KTS fällt. Nach meiner Einschätzung ist der einzige im Moment noch realistische Weg, das Projekt immer noch zu kippen, ein neuerliches Bürgerbegehren in die Wege zu leiten, in dessen Folge dann eben Bürgerentscheid wieder herbeizuführen. Das Rechtsamt ist dann natürlich der Ansicht, dass das nicht mehr möglich ist. Die Fristen, die notwendigen, würden nicht mehr einzuhalten sein. Die BZ hat es heute ja logischerweise genauso dargestellt. Ich hatte vorhin mich dann nochmal kurz mit Erwin Czaczynski von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum unterhalten und ihn gefragt, ob auch er das jetzt dann letztendlich doch unumstößlich hält, dass das Kongresszentrum doch noch gebaut wird.
Unumstößlich bleibt die Perspektive, dass wir ab morgen anfangen, Unterschriften zu sammeln, die wir innerhalb von 4 Wochen einreichen werden beim Rechtsamt, um den Bürgerentscheid zu erzwingen. Und wir und unsere Juristen, die in unserem Auftrag ein Gutachten erstellen, sind eindeutig der Meinung, dass das Rechtsamt in dem Fall hier ein Urteil gefällt hat, das es fällen musste, weil es einfach amtsintern zu entscheiden hat und natürlich nicht zu einem anderen Ergebnis kommen würde, als der Oberbürgermeister und seine Verwaltung hören wollten. Also es war von vornherein klar, dass das städtische Rechtsamt die Auskunft geben würde. Dieses Bürgerbegehren wäre nicht zulässig.
Ich weiß jetzt nicht ad hoc, was die letzte Instanz wäre. Ich nehme mal an, der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. All das, die Verwaltungsgerichte sind nicht unbedingt die progressivsten Einrichtungen. Seht ihr eine Chance, dass ihr mit eurer Rechtsauffassung Recht bekommt vor Gericht?
Wir machen uns da große Hoffnung, dass das funktionieren wird, weil nämlich ganz erhebliche Veränderungen in der Projektplanung eingetreten sind, die auch auszuarbeiten sind. Wir haben leider das Gutachten noch nicht fertig, aber es ist in den nächsten Tagen zu erwarten. Und es ist auch abzusehen, dass innerhalb einer überschaubaren Frist von, wir rechnen mit 4 bis 6 Monaten, zumindest mal ein Vorentscheid eines Verwaltungsgerichtes über diese Angelegenheit, war es zulässig oder nicht, vorliegen wird, sodass im günstigen Fall wohl noch dieses Jahr der Bürgerentscheid stattfinden wird.
Jetzt nochmal ganz konkret, ihr wollt also morgen schon anfangen, Unterschriften zu sammeln. Wie wird es denn diesmal organisatorisch, logistisch laufen? Jetzt nehmen wir mal an, es sitzt jetzt jemand zu Hause, denkt, ja, da würde ich doch auch mal ganz gerne mitmachen, wohin sich wenden.
Wir haben eine zentrale Anlaufstelle, das ist das Radikaldemokratische Zentrum in der Egonstraße 54. Da werden wir außer sonntags täglich zu erreichen sein, und zwar von morgen ab, Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr als feste Zeiten, und Samstag 11 bis 13 Uhr. Radikaldemokratisches Zentrum, Egonstraße 54. Und wir sind natürlich auf jedwede Unterstützung, sei es finanziell, sei es Unterschriften verteilen und dergleichen, Unterschriftenlisten verteilen und sammeln, angewiesen. Und ich fordere hiermit alle auf, die auch wenn sie nur das Interesse haben, bürgerschaftlich und durch direkte Demokratie beteiligt zu werden an Entscheidungen, uns zu unterstützen ab morgen.
Verwüstung auf jüdischen Friedhöfen, Angriffen gegen Mahnwachen und zuletzt auch die Ankündigung auf der Seite irakischer Elitetruppen gegen Amerika und Israel kämpfen zu wollen. Die Rechten sind so oder so, ob sie Mensch nun ernst nimmt oder sie gleich als bedrohlich einstuft, immer noch aktiv. Trotz oder gerade wegen Wiedervereinigung, Hätschelung durch die Rechtsregierung und interne Streitigkeiten. Die extreme Rechte empfindet sich wieder einmal und immer noch als wichtige politische Kraft, auch hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr jüngster Aufmarsch fand am vergangenen Wochenende in Bayern statt. Ein Bericht darüber und ein Interview mit einem Vertreter des bayerischen antifaschistischen Plenums.
In Passau findet jeweils zu Beginn des Jahres das zentrale Treffen der faschistischen DVU, der Deutschen Volksunion, statt. Neben den Aufmärschen in Wunsiedel, wo Hitlers Stellvertreter Hess begraben ist, die größte Faschistenzusammenrottung, die alljährlich in Bayern über die Bühne geht. Bereits seit 1982 trifft sich die DVU in der Passauer Nibelungenhalle. Genauso lange organisieren Passauer Antifaschisten und Antifaschistinnen aus verschiedensten Organisationen eine Gegenkundgebung, Motto gegen alte und neue Nazis. Waren die Demonstrationen der ersten Jahre eher spontan und spärlich besucht, so entwickelten sie sich bis 1989 zu einer Massenkundgebung mit 1500 Teilnehmenden. Ein immer wieder formuliertes Interesse, die vertretenen Inhalte der DVU sowie ihre Rolle im rechtsradikalen Lager aufzuzeigen. So ist die DVU zusammen mit den inhaltlich dagegen schon fast gemäßigten Republikanern die finanz- und mitgliederstärkste Organisation im bundesdeutschen Neofaschismus. Sie verstand sich immer als Sammelbewegung in der Nationalsozialisten, Militaristen sowie ehemals aktive Nazis eine Heimat und in den drei auflagenstärksten Zeitungen ihres Vorsitzenden Gerhard Frey ein Forum finden können. Mit den Wahlerfolgen der Republikaner geriet die DVU etwas in Vergessenheit, ganz zu Unrecht. Dürften sie doch die Gewinner sein, etwa der unklaren Situation bei den Republikanern selbst oder auch der schwindenden Integrationskraft der CDU-CSU bei den Heimatvertriebenen. Auch bei den Modernisierungsverlierern, die sich als zu kurz gekommen fühlenden Bürgern und Bürgerinnen aktuell gerade aus der DDR rechnen, sie sich Chancen aus. Eine wichtige Rolle spielt die DVU auch als Bindeglied und Integrationskraft zwischen Rechtsradikalismus und Rechtskonservatismus. Trotz inhaltlicher Kontroversen gibt es keine Berührungsängste, etwa gegenüber den Neonazis der FAP oder auch zum Stahlhelmflügel der CSU. So wird dann rechtsradikales Gedankengut auch in bürgerlichen Parteien salonfähig. Zu der Veranstaltung in Passau sprachen wir mit einem Mitglied des Bayerischen Antifa-Plenums. Er schilderte uns, dass inhaltlich von Seiten der DVU-Menschen freilich nichts Interessantes zu vernehmen war. Höchstens, dass im Gegensatz zur Wehrsportgruppe um Michael Kühnen von Seiten der DVU eine kritischere Position zum Golfkrieg eingenommen wird.
Jetzt in den letzten Wochenzeitungen ist ganz dezidiert gegen den Krieg Stellung genommen worden. Das heißt, also das ist jetzt nicht, also ist ganz klar Position, also auch in Leserbriefen Position bezogen worden. Das ist jetzt nicht unser Krieg und der US-Imperialismus hat den jetzt angefangen. Also es wird auch mit Imperialismus operiert und es wird auch nicht, sagen wir mal, so deutlich antisemitisch nicht argumentiert, aber unterschwellig kommt das immer auf jeden Fall durch. Ne? Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie jetzt nicht im Gegensatz zu Kühn halt nicht aufrufen in ihrer zu gehen. Ne? Also es gibt da wirklich eine Linie, die dann auch sagt, also die Völker haben ein Recht auf Selbstbestimmung und der Kuwait, das ist eine künstliche Zone von britischen Dings geschaffen worden. Und eben diese Befreiungsnationalismus eben, diese schon auffahren, ne, dass halt der Irak das Recht hat. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch zu sagen, also mit Saddam Hussein haben wir auch nichts zu tun. Ne?
Der Widerstand gegen den alljährlichen Faschistenaufmarsch ist für hiesige Verhältnisse kaum nachvollziehbar schwierig. Die Vorstellung, 3.000 bis 5.000 Rechtsradikalen, zum Teil Skinheads, zum Teil mit Feuerwaffen ausgerüsteten gegenüberzustehen, macht vielleicht aber verständlich, dass zwar in Flugblättern von vorgesehenen Störmanövern die Rede war, letztendlich entschied Mann und Frau sich dann aber zu getrennten Veranstaltungen.
Ich glaube mal eine brenzliche Situation, wo die Polen zwei Busse mit Klatzen halt über unseren Kundgebungsplatz gelassen haben und das heißt, wir waren auf einmal mit denen, also relativ unvermittelt mit denen konfrontiert und die haben auch wirklich überhaupt keine, also die Polizei hat überhaupt keine Anstalten gemacht, die da von unserem Platz da irgendwie fernzuhalten, sondern die sind da wirklich drüber gelatscht und haben ihre Scheiße da gebrüllt. Ne? Und dann war es halt wirklich, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt, also Schluss der Abschlusskundgebung und dann gehen wir geschlossen, einfach um wirklich zu verhindern, dass wenn die dann rauskommen und dann, dass dann über Stunden halt dieses Hin- und Hergeeiere da ist, gegenseitiges Beschimpfen und also diese ganze Ebene, die wir eh schon alles kennen, aber wo man genau weiß, dass irgendwann kracht es dann halt mal, das ist einfach, dem ist nicht aus dem Weg zu gehen, ne? Und das aus so einer Sinnlosigkeit, also weil da hat eigentlich niemand mehr Lust drauf gehabt, ne? Das war das auch irgendwo, wenn das klar ist, dann ist es auch irgendwo langweilig. Dann gab es eine kleinere Auseinandersetzung zwischen den Leuten da oben, dass wo einer, also ein Gegendemonstrant, auch eingefahren, ganz, also kurzzeitig. Und dann haben die Bullen zum Beispiel nichts mehr zu tun gehabt, dann haben sie die ganzen DVU-Anhänger, also vor allen Dingen die Klatzen, halt alle durchsucht, haben einen Haufen Waffen beschlagnahmt, haben Abzeichen sichergestellt, haben Leute wegen Hitlergruß mitgenommen, sodass dass die meisten, also faktisch alle Leute, die festgenommen worden sind an dem Tag, halt DVU-Anhänger bzw. halt Klatzen gewesen sind.
Fragen der Flüchtlings- und Asylpolitik gehen in diesen Kriegszeiten leider oft genauso unter wie viele andere sogenannten Alltagsthemen. Dabei gibt es natürlich mehr Flüchtende denn je. Und eigentlich müsste deren Lobby gerade auch so groß sein wie nie zuvor. Führt der Westen doch einen Krieg zur Befreiung eines Landes, zum Kampf gegen einen Diktator. Und proklamiert die Opposition dagegen doch auch eigentlich für das Interesse der Menschen dort einzutreten. Bei so viel internationalistischer Solidarität sollte es doch eigentlich leicht sein, gerade jetzt eine große Koalition für das Recht etwa in die BRD zu fliehen, auf die Tagesordnung zu setzen, als Minimalie. Doch weder die kriegsführenden Menschenfreunde noch die friedensbewegte Opposition scheint sich derzeit besonders darum zu bemühen, die Bundesrepublik Deutschland endlich zum Einwanderungsland für Flüchtende zu machen. Grund genug für uns, ein bisschen uns umzuhören zu der Situation der Flüchtenden, gerade auch der Flüchtenden vor diesem Krieg und deren Unterstützung, die sie hier in der Bundesrepublik bekommen oder auch nicht bekommen.
Viele verschiedene Volksgruppen sind in der Golfregion auf der Flucht vor Verfolgung und Krieg. Die Vertreibung dieser Menschen wird auch noch lange nach einem Ende des Krieges schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Konsequenzen haben für diese Menschen. Eine der Hilfsorganisationen, die sich derzeit mit der Lage der Flüchtlinge aus der Golfregion befasst, ist Medico International. Hans Brandscheid, einer der Mitarbeiter von Medico, ist erst vor wenigen Tagen aus dem kurdischen Teil der Türkei zurückgekehrt. Auf die Frage, um wie viele Flüchtlinge es sich insgesamt mittlerweile handelt, sagte er:
Diese Zahl ist schon allein deswegen sehr schwer zu beantworten, nicht weil es an ausreichendem Datenmaterial fehlt, sondern weil mit dem Begriff des Flüchtlings immer doch sehr assoziativ oder metaphorisch umgegangen wird. Das heißt, man verbindet damit das Bild von Menschen, die in einem großen Trek, in einer Wanderungsbewegung unterwegs sind, ihr Hab und Gut auf dem Rücken tragen. Und das ist oftmals gar nicht so, sondern es gibt regionale Flüchtlinge. Das sind Menschen, die sich innerhalb einer Region in Sicherheit zu bringen versuchen, weil eine Flucht weiterhin in die größere Ferne ihnen nichts bringt und als hoffnungslos erscheint.
Hans wies weiter darauf hin, dass es sich bei diesen Flüchtlingen zum großen Teil eben nicht um Menschen handelt, die nach Europa hereinströmen. Die regionalen Fluchtbewegungen werfen aber riesige Versorgungsprobleme und soziale Probleme in den Nachbarländern des Irak auf, in der Türkei und im Iran, besonders in Kurdistan, aber auch in Jordanien oder im Irak selbst. Wenn diese vertriebenen Menschen auch als Flüchtlinge gezählt werden,
dann kann man sogar wahrscheinlich eine sehr hohe Zahl wagen von ein paar Millionen Menschen, die eben auf diese Weise Flüchtlinge sind. Flüchtlinge insofern, als dass sie aus sozialen, aus Gründen des Krieges gezwungen sind, mobil zu werden, sich fortzubewegen, sich anderswo in Deckung zu bringen, in Sicherheit zu bringen, um auf ihre Chance zu warten, wenigstens irgendwo wieder ihre Lebensmittel unmittelbar realisieren zu können.
Also zum Großteil handelt es sich auch um Flüchtlinge im eigenen Land?
Ja, natürlich. Ganz, ganz sicher.
Wie ist die Versorgung dieser Flüchtlinge gewährleistet? Ist sie überhaupt gewährleistet?
Für die Türkei kann ich das wirklich mit einem ganz knappen Satz beantworten. Null. Die türkische Regierung tut überhaupt nichts. Wirklich gar nichts. Nicht das Mindeste. Nicht das, was man sich vorstellen könnte, was man vielleicht tut, wenn Menschen sterben. Dadurch, dass kleine Kinder Masern haben, was dort dann eben tödlich endet. Oder dass sie einfach nichts zu essen haben. Da ist keiner für da. Die können sich unter Umständen nicht mal aus ihren unmittelbaren Orten in die nächste Kreisstadt bewegen, weil Militär dazwischen ist, weil es Transportprobleme gibt und solche Dinge. Da eignet sich überhaupt nichts. Ich weiß von Kurden, die schon vor längerer Zeit in den Iran geflohen sind. Wenn man zwischen schlecht und schlecht Unterschiede macht, kann man sagen, hier sind die Möglichkeiten etwas besser. Vielleicht sogar im Moment sogar noch etwas günstiger geworden, weil tendenziell doch einigen ausländischen Organisationen die Möglichkeit gegeben wird, wenigstens Hilfsladungen abzuliefern. Selber arbeiten können sie dort auch immerhin noch nicht. Dann in Jordanien von Amman aus gibt es sicherlich die besten Möglichkeiten, noch immer relativ zu der allgemein schlechten Situation gesetzt, tätig zu werden und vielleicht sogar demnächst auch verstärkt Betroffene im Irak medizinisch zu versorgen.
Welche Rolle spielen Hilfsorganisationen wie Medico International zum Beispiel?
Ja, unsere Rolle ist eigentlich ganz, ganz klar konturiert. Wir bemühen uns eben in solchen Sondergebieten wie in Cizre, das ist ja ein abgesperrtes Gebiet in der Kriegszone, wo man nur mit Sondervollmachten auch hinkommen kann, eigentlich vorzüglich denjenigen zu helfen, die nicht von einer großen internationalen Lobby von Hilfsorganisationen und Interessensvertretern gefördert werden. Man sieht das ja jetzt seit Wochen und Monaten, sind wir tatsächlich die einzige Hilfsorganisation, die in Kurdistan tätig ist in diesen Teilen. Zwar nicht nur aus der Bundesrepublik, sondern aus Gesamteuropa, wenn man von einigen Leuten aus Holland absieht und von einigen Menschen in der Schweiz, die eine ganze Menge getan haben, die zumindest Mittel zur Verfügung stellen, dann arbeiten wir dort ganz bewusst, weil hier Menschen leben, die doppelt und dreifach von den Konsequenzen der jeweiligen kriegführenden Parteien getroffen sind. Das ist aber nur der Aspekt der Hilfe. Was wir mindestens genauso wichtig halten vom Stellenwert her, ist die Information darüber, und zwar eben gerade dann, wenn sie verboten ist. Meine ganze Tätigkeit in den letzten Tagen war eine einzige Auseinandersetzung mit Bullen, und zwar von der Sorte derjenigen, die schon rein physiognomisch in der Lage sind, auch zu foltern, was man feststellen konnte und auch hörte von entsprechenden Berichten, und hier eben die Frage nach den Tätern zu stellen. Die Menschen in Kurdistan haben die Frage an mich gestellt. Ich formuliere sie weiter. Sie haben mich gefragt, warum die Bundesregierung diesem türkischen Staat, der nichts als Unterdrückung für sie kennt, 260 Millionen Kredit zur Verfügung stellt, Rüstung, Sonderhilfe, das Material der Volksarmee der ehemaligen DDR und so weiter, was sie überhaupt nicht verstehen konnten und wo ich nahezu in jedem Dorf von sonst nicht unbedingt informierten Menschen darauf angesprochen worden bin. Diese Fragen weiterzugeben nach den Tätern ist wichtig, vor allem, weil diese Summen, von denen wir jeden Abend im Fernsehen hören, dass man sie Ankara zur Verfügung stellt, absolut nicht, und zwar mit keiner Mark bisher dort gelandet sind, wo die Menschen nun betroffen sind, ökonomisch betroffen sind und auch sonst betroffen sind von dem Krieg. Und wenn man das zusammenfasst, denke ich, ergibt sich ein ganz guter Grund zur Bestimmung der Aufgabe von Medico.
Nochmal zurück zu den Leuten, die du Täter genannt hast. Angeblich wird dieser Krieg ja zur Befreiung Kuwaits und des Irak von der Diktatur Saddam Husseins geführt. Welche Möglichkeiten haben Flüchtlinge aus der Golfregion in Deutschland, Asyl zu bekommen?
Ja, die Frage ist ja vor kurzem aktuell aufgeworfen worden, als Kurden aus dem Irak geflohen sind, also Menschen, von denen man weiß, dass sie seit Jahren in Opposition zu Saddam Hussein stehen, die natürlich in der Bundesrepublik nicht aufgenommen worden sind und wo auch das Auswärtige Amt keine Finger zunächst einmal gerührt hat, gegenüber diesen Menschen eine Ausnahmeregelung zu schaffen. Sie sind behandelt worden, wie alle anderen auch, die man hierzulande bekanntlich gern abweist.
Obwohl, also es hat sich da nichts geändert?
Nein, da hat sich überhaupt nichts geändert. Ich muss da einen kleinen Einschub machen, dass die verschiedenen Bundesländer unterschiedlich verfahren. Nicht? Ich weiß, dass erfreulicherweise in Niedersachsen im Augenblick kein Kurde mehr und keine Kurdin mehr abgeschoben werden oder in irgendeiner Weise bedroht sind, das Land verlassen zu müssen. Ich weiß auch, dass man sich hier relativ leicht niederlassen kann, wenn man von dort kommt. Aber wenn ich von der generellen Haltung der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes ausgehe, das jetzt zuständig ist etwa für die Visaerteilung über die diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik, dann trifft das für die Kurden genauso rigide zurückweisend zu, wie für alle Menschen aus den umliegenden arabischen Ländern, also aus dem Libanon, aus Jordanien, aus allen anderen Ländern. Die werden zunächst einmal abgewehrt. Die bekommen kein Visum, die bekommen auch kein vorübergehendes Visum von den diplomatischen Vertretungen.
Dort, wo einst von den Segnungen des Kapitals anscheinend geträumt wurde, vergeht den Betroffenen angesichts des realen Kapitalismus jetzt Hören und Sehen. Die wirtschaftliche Situation in den sogenannten fünf neuen Bundesländern wird von Regierung bis Wirtschaftspresse im Moment einhellig mit Prädikaten wie Misere, Absturz oder Konjunkturverfall belegt. Zahlen und Prognosen sind auch von eingefleischten Marktwirtschaftlern alles andere als optimistisch zu nennen. Eine kleine Übersicht und ein Interview mit dem marxistischen Ökonom Robert Kurz aus Nürnberg.
Mit 3 Millionen Arbeitslosen rechnet Norbert Blüm, mit 3 bis 4 Millionen Arbeitgebersprecher Nurmann. Die Auswirkungen werden verheerend sein. In Eisenhüttenstadt etwa sind bei der Eco Stahl 7 von 10.000 Arbeiter und Arbeiterinnen in Kurzarbeit. Momentan muss in dieser künstlichen Krisenmetropole mit 14% Arbeitslosigkeit gerechnet werden. Allerdings 14% der Gesamtbevölkerung, Kinder und Greise mit einbezogen. Doch auch die Vorzeige Hightechler von Carl Zeiss in Jena rechnen mit Massenentlassung unter den 31.000 Angestellten. Und derweil sitzt die Treuhandanstalt immer noch auf 7.500 von 8.000 Betrieben, die trotz bester Absicht nicht verkauft werden können. Die Stimmen, solche unverkäuflichen Betriebe auch nicht mehr zu sanieren, werden lauter. Geld ist ohnehin kaum mehr da, die Zeit erträglicher Sozialpläne durch die Treuhandgesellschaft dürfte auch vorbei sein. Von Möllemann bis Blüm zeigen sich alle überrascht und entsetzt. Das habe man nicht erwartet. Deutschland zweigeteilt, in Herrenhaus und Hinterhof, niemals. Etwas weniger überrascht zeigt sich Robert Kurz, Mitautor der marxistischen Kritik und Autor eines demnächst erscheinenden Büchleins, Honeckers Rache. Er hatte letztes Jahr schon prophezeit, dass die DDR zum Mezzogiorno, zum Armenhaus der BRD werden würde. Und wie hilflos und die hilflos grünen Appelle, wie jüngst von Antje Vollmer, die Vereinigung hätte doch herrschaftsfreier und sanfter passieren sollen, hält er schlicht für Thema verfehlt.
Das Problem, das sich da stellt, ist ja insofern eins, das weit über diese bloß politische Seite hinausgeht. Also die Wiedervereinigung selber war eigentlich eine ökonomische Unmöglichkeit und ist eben politisch erzwungen worden. Das war nicht etwas, was einfach durch herrisches Auftreten oder politischen Willen durchgezogen worden ist, sondern das war ja auch etwas, was sozusagen sich aufgedrängt hat und was gar nicht so sehr auf bewussten, planmäßigen Handlungen beruht hat. Wenn man etwa daran denkt, dass jetzt die gesamte Exportwirtschaft der ehemaligen DDR subventioniert werden muss, dass die Produktion subventioniert werden muss, weil es einfach nicht marktfähig ist, beziehungsweise den Sowjets, die ja selber zwar noch Bedarf haben, aber eben nicht mehr zahlungsfähig sind, dann noch die Hermes-Bürgschaften gegeben werden müssen und noch die Kredite, damit sie überhaupt diese Exportwaren kaufen können, dann sieht man ja, dass hier eine Erbschaft gemacht worden ist, die, ob herrisch oder nicht, einfach eine logische und ökonomische Unmöglichkeit ist.
In der Diskussion »Was tun?« zeichnen sich denn auch besonders die Begriffe »kurzfristig« und »zielgebunden« durch besondere Beliebigkeit aus, Beliebtheit aus. Kurzfristig sollen Steuern und Krankenkassenbeiträge erhöht werden, kurzfristig sei noch mit Verschlechterungen zu rechnen, kurzfristig müssten noch einmal 10 Milliarden Mark mehr in die Ex-DDR gepumpt werden. Dass das so kurzfristig nicht sein kann, deutete neulich Wirtschaftswochenchef Engels an. Er hält jährlich einen Geldtransfer von 300 Milliarden D-Mark in die 5 neuen Bundesländer für nötig, um dort einen gleichen Lebensstandard zu erhalten wie hier. Und dass hierbei mit Geldern aus dem Ausland kaum gerechnet werden kann, zeigen Zahlen des Instituts für deutsche Wirtschaft. Weniger als 10% aller Investitionen in den neuen Bundesländern kommen aus dem Ausland und die sind überwiegend für den Aufbau von Vertriebsorganisationen. Also auch hier, wie von bundesdeutschen Firmen natürlich auch, nur Interesse am Absatzmarkt. So ist es denn auch nicht verwunderlich, wenn Kohl beim Schwadronieren über die konzertierte Aktion von Staat, Wirtschaft und Gewerkschaft lediglich davon spricht, dass den neuen Bürgern und Bürgerinnen gezeigt werden müsste, dass sie nicht allein gelassen werden. Ob das allerdings unbedingt Hilfe bedeutet, bezweifelt Robert Kurz.
Was jetzt abläuft, das ist eigentlich eine Münchhausen-Konjunktur. Das heißt, es wird mit dem, was an Subventionen, an zunächst mal so gedachter Anschubfinanzierung, aber es wird eben nichts angeschoben, in die Ex-DDR reingebuttert wird vom Staat. Damit kaufen die Leute, kaufen die Betriebe, die eigentlich schon bankrott sein müssten, eben Waren aus der BRD und es gibt jetzt diese Sekundärkonjunktur. Aber so eine Münchhausen-Konjunktur, die geht natürlich nicht lange gut. Und die Treuhand, die verkauft auch nicht, die hat von 8000 Betrieben bis jetzt nach eigener Aussage höchstens 500 losgeschlagen und im Übrigen bleibt sie sitzen. Ist natürlich auch klar, wer soll denn Betriebe, die insgesamt mit 130 Milliarden D-Mark jetzt verschuldet sind, das sind die Altlasten, die durch die Währungsumstellung übernommen worden sind, Betriebe, die nicht marktfähig sind, wer soll denn das kaufen? Und wenn man sieht, dass das Ganze noch weitergeht, dass ja auch westliche Länder von dieser ökonomischen Krise erfasst werden, dass beispielsweise der gesamte angelsächsische Raum in eine Rezession reinrückt, also vor allem die USA, dass eine riesige Außenverschuldung da ist, da werden ja auch noch entsprechende Probleme zukommen, dass jetzt die BRD nach eigener Aussage von Möllemann, von Genscher, von Kohl, ein riesiges Subventionsprogramm für die gesamte Ostökonomie auflegen müsste, wo überhaupt nicht klar ist, wer das überhaupt jemals bezahlen soll, dann zeigt sich eben, dass wir es mit der Krisensituation der Weltökonomie zu tun haben.
Was Wunder, wenn die Bevölkerung derzeit zur Selbsthilfe greift. Klein- und Wirtschaftskriminalität nimmt immer mehr zu. Auch hier bleibt der Vergleich mit dem Vergleich der armen Regionen Italiens offensichtlich stimmig.
Es wird ja auch schon gesprochen von Leipzig als deutschem Palermo. Es ist offensichtlich so, dass in all den Zusammenbruchsökonomien im Osten, wie ja auch schon im Süden, wie etwa in Lateinamerika, dass überall Mafia-Strukturen entstehen. Und das ist ja auch eine alte Sache. Länder, Regionen, die entweder unterentwickelt sind oder die abgekoppelt werden, da spielt auch die Mafia oder mafiose Strukturen spielen da eine objektive Rolle. Die entstehen da, weil darüber gibt es dann eben Möglichkeiten, zum Beispiel monetären Transfer auf illegalem Weg und bis hin zu Menschenhandel, Prostitution, Drogen und so weiter, Geld reinzupumpen.
Und letztlich sieht Kurz trotz aller hübschen Konzeptchen von Regierungsseite langfristig auch nur zwei Wege, sogenannte Kriminalität oder offener Aufstand. Was sich eher durchsetzt, vermag auch er nicht zu prophezeien. Die Bundesregierung jedenfalls beschäftigt sich derzeit stark mit der Verstärkung des Justizwesens in der Ex-DDR. Und das ist ja bei beiden Varianten wohl sinnvoll.
Die Bedeutung von Medienpolitik mag an zwei kurzen Beispielen etwas einleuchten. Wo überall sonst von freiem Markt die Rede ist, wurde nach dem Anschluss der DDR der CSU-Medienpolitiker Müllfenzel eingesetzt, um möglichst schnell und sauber den Rundfunk der DDR zu liquidieren und die Rechte der bundesdeutschen Medien dort einheitlich durchzusetzen. Mit einer Kaltblütigkeit, die selbst Kenner des Metiers verblüffte, erledigte er seinen Job, ohne auf irgendwelche Rechtslagen groß Rücksicht zu nehmen. Ein anderes Beispiel mag das Hören von Radio Dreigland selbst sein. Es ist nur möglich, weil RDL als Sonderform privaten Rundfunks auch durch eine massive politische Unterstützung vorläufig durchgesetzt werden konnte. Für wie lange ist ungewiss. In Stuttgart hat es auch im Bereich Medienpolitik mit dem Abgang Späths einen vielleicht einschneidenden Wechsel gegeben.
Baden-Württemberg hat seit kurzem einen neuen Wissenschaftsminister, Klaus von Trotha. Leider für uns als bei der CDU durchaus nicht beliebten Medienprojekt kein Unbekannter. Aber zunächst eine kleine Vorstellung. Herr von Trotha live, letztes Jahr in Freiburg.
Ich bin auch in einer Situation, ich war medienpolitischer Sprecher und das gefällt mir jetzt nicht mehr. Deswegen bin ich es dann eben morgen nicht mehr und das ist gar kein Problem. Für mich ist es entscheidend, dass ich mit mir im Reinen bin und habe vielleicht das Glück gehabt, dass ich auch immer wieder eine Möglichkeit gefunden habe, auf die Beine zu kommen.
Welche Voraussicht oder gar langfristige Planung? Auf die Beine gekommen ist er ganz ordentlich. Wissenschaftsminister mit erweitertem Zuständigkeitsbereich. Auf Bitten von Ministerpräsident Teufel, so stand es in der Badischen Zeitung am Wochenende zu lesen, wird der Entwurf für die notwendige Novellierung des Landesmediengesetzes nicht wie vorgesehen vom Staatsministerium, sondern vom Wissenschaftsministerium erarbeitet werden. Und dass dort künftig auch die allgemeine Rundfunkpolitik der Landesregierung resortieren wird, ist zumindest sehr wahrscheinlich und höchst brisant. Bekanntlich ist die CDU-Landesregierung gerade dabei, das Landesmediengesetz zu novellieren. Dieses Gesetz regelt den privaten Rundfunk im Land und ist auch Grundlage für die Lizenz von Radio Dreieckland. Klaus von Trotha, damals noch medienpolitischer Sprecher, hat sich in vielen Stellungnahmen und Anhörungen zur zukünftigen medienpolitischen Ordnung in Baden-Württemberg hervorgetan. Er setzt ziemlich unverhohlen auf die Schaffung von zwei landesweit ausgestrahlten privatkommerziellen Programmen in Baden-Württemberg. Unter der Hand wird offen über die zukünftigen Landessender des Burda Verlags und von RTL Plus gesprochen. Dazu nochmals von Trotha.
Aber das mit den technischen Reichweiten scheint mir sehr wichtig. Und zum Zweiten müssen wir tragfähige wirtschaftliche Grundlagen schaffen. Das heißt, ich stelle mir vor, dass wir uns überlegen, welche sind die Kommunikationsbereiche, oder man spricht auch von Erlebnisbereichen oder von homogenen Kommunikationsstrukturen oder Kultur- und Wirtschaftsräumen, dass also die Frequenzen so geordnet werden, dass ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. Denn alles, was hier gesagt worden ist, weniger Mantel und weniger weiß der Teufel was, das beantwortet ja alles nicht die Frage, wie kommen dann die Veranstalter zu ihrem Geld? Und ich bin in der Tat auch der Meinung, nur mit einem ordentlichen Erlös sind sie in der Lage, ein qualifiziertes Programm zu machen. Sonst können sie ihre Mitarbeiter nicht entsprechend bezahlen, sonst können sie keine Eigenproduktion machen und, und. Wir müssen also, und das ist vielleicht bisher ein gewisser Mangel, aber ich weiß auch gar nicht, ob wir den vom Gesetzgeber her beheben können, wir haben seinerzeit ein Angebot gemacht. Keiner musste dieses Angebot annehmen. Wir haben jedem gesagt, für deine Kalkulation bist du allein verantwortlich. Wenn es also nicht geht, lastet es bitte den Gesetzgeber nicht an. Das heißt, wir müssen also Bedingungen finden, wie ein solcher Sender wirtschaftlich gestaltet werden kann. Wenn uns das gelingt, dann haben wir den Hauptpunkt der Novellierung eigentlich erreicht.
Und diesen Hauptpunkt möglichst ohne allzu viel Hindernisse zu erreichen, diesem Ziel glaubt sich von Trotha in Ministerposition ein Stück näher. Es geht und ging ihm all die Jahre aber nicht nur um die ökonomische Stärkung der Medienkonzerne. Er hat aus seiner Sicht die Gefahren einer demokratischen Rundfunkentwicklung für seine Gesinnungsfreunde schon lange erkannt. Bereits 1985 zitierte ihn die Badische Zeitung wie folgt.
Von Trotha unterstrich, dass es bei der Zulassung privater elektronischer Medien um eine machtpolitische Folge, Frage ersten Ranges gehe. Für viele Menschen gilt nicht das, was ist, sondern ihre Meinung über das, was ist. Und wer die prägt, hat Macht. Die Kommunikation sei der Kitt der Gesellschaft. Die Medien bestimmten häufig die Tagesordnung der Gesellschaft.
Und diese Tagesordnung will von Trotha sich nicht von Sendern wie Radio Dreieckland zerstören lassen. Gesellschaftlicher Widerstand war und ist ihm ein Dorn im Auge. Ebenfalls 1985 äußerte er sich in einer Landtagsdebatte unter anderem folgendermaßen über Radio Dreieckland.
Wir wollen überdies, auch das sage ich in aller Offenheit, keinen Sender, in dem möglicherweise Kindersex propagiert wird und Ergebenheitsadressen an die einsitzenden Damen und Herren der RAF geschickt werden.
Und auch 5 Jahre später macht er aus seinem Hass auf Sender wie Radio Dreieckland keinen Hehl.
Da würde ich Ihnen sagen, wir werden auch mit mehr Piraten fertig werden. Gar kein Problem.
Nein.
Problem. Und ich werde mit dabei sein. Gar kein Problem.
Und so ist es zu vermuten, dass der heutige Wissenschaftsminister an einem Novellierungsentwurf für das Landesmediengesetz bastelt, der auch die Existenzbedingungen nicht kommerzieller Radios völlig verunmöglichen wird. Bekanntlich ist ja auch die Lizenz von Radio Dreieckland nur befristet. Sie läuft nach 5 Jahren, also 1992, aus. Die Hoffnung des Ministers von Trotha. Dies gibt er natürlich öffentlich so nicht zu. Allerdings, besondere gesetzliche Rahmenbedingungen für nicht kommerzielle Radios will er keinesfalls einräumen.
Wenn Sie öffentliche Gelder wollen, dann müssen Sie sagen, warum Sie gerade die kriegen sollten und andere nicht. Und dies... Moment. Es gibt keinen Anspruch in der Demokratie auf Verschaffung eines Publikums. Das müssen Sie schon selber leisten. Und es liegt an Ihnen, ob Sie es schaffen oder nicht.
Jeder Rundfunkveranstalter ist vor dem Gesetz gleich. Nur die wirtschaftliche Stärke entscheidet letztendlich über Lizenz, ja oder nein. Herr von Trotha, Wissenschaftsminister und Mediengesetzmacher. Eine Herausforderung an uns und alle im Land, die nicht nur in Freiburg ein freies Radio haben wollen. Es wird einen heißen medienpolitischen Herbst geben, in dem hoffentlich wir und alle, die uns unterstützen, dem Herrn von Trotha ein paar Steine in den Weg legen können, damit er vielleicht keinen Grund für ein zu gelungenes medienpolitisches Fest hat.
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, aber täuschen Sie sich nicht. Ich gehe nicht aus der Medienpolitik zurück.
Kommen wir noch ganz kurz zu den Veranstaltungshinweisen am Ende des heutigen Infos. Eine Veranstaltung des kritischen Seminars der Aktion Dritte Welttitel, die andere Türkin, gilt für den 21. Februar. Das ist übermorgen, also der Donnerstag, anzukündigen. Thema die andere Türkin, Ergebnisse der neueren Frauenforschung aus der Türkei. Es geht natürlich um die patriarchale Unterdrückung türkischer Frauen. Vor diesem Hintergrund initiierte Ayla Neusel mit anderen Frauen im April 1989 ein Symposium, Titel damals zur gesellschaftlichen Lage von Frauen in der Türkei der 80er Jahre und in der Migration. Wichtig bei der Veranstaltung ist, dass die türkische Sicht der Dinge und eine feministische Herangehensweise im Mittelpunkt stehen wird. Die Veranstaltung ist am 21. Februar, Donnerstag, um 20 Uhr im Jos-Fritz-Café hier in Freiburg in der Wilhelmstraße 15.
Eine Antikriegsdemonstration am Samstag, den 23.02. in Freiburg. Gegen das Verdrängen, aktiv gegen den Krieg. Hier